Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 29. August. Im Fokus meines Gespräches mit unserem Chefvolkswirt Holger Schmieding stehen diesmal die politische Lage in Deutschland im Vorfeld der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am 1. September und die möglichen Folgen für die Wirtschaftspolitik. Mein Name ist Klaus Newe und ich verantworte das Wealth Asset Management bei Bärenberg. Holger, bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am Sonntag zeichnen sich offenbar weitere Gewinne für die AfD und ein starkes Abschneiden des neuen Bündnisses Sarah Wagenknecht ab. Bitte fasse zunächst einmal kurz zusammen, wie ist der Stand der Umfragen?
Klaus, die Umfragen in Sachsen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD voraus, bei jeweils gut 30%. Wobei die Erfahrung der letzten Landtagswahlen dafür spricht, dass populäre Amtsinhaber am Ende oftmals etwas besser abschneiden als in den Umfragen. Das könnte für einen leichten Vorteil sprechen für Michael Kretschmer, den Ministerpräsidenten von der CDU in Sachsen. Die SPD liegt bei 6-7%, die Grünen knapp oberhalb von 5%, die Linkspartei knapp darunter. Die FDP scheitert den Umfragen zufolge wohl an der 5%-Hürde, während das Bündnis Sarah Wagenknecht dagegen bei rund 14% liegt. Möglicherweise könnte es rechnerisch für eine erneute Koalition zwischen CDU, SPD und Grünen reichen. Aber das ist unklar und wenn, dann höchstens sehr knapp. Und inhaltlich reibt sich die CDU ja sehr an den Grünen. Aber denkbar ist in Sachsen, dass eine Mehrheit im Parlament nur mit BSW geht, also eine Mehrheit ohne AfD. In Thüringen sagen die Umfragen erhebliche Verluste für die Linkspartei von Ministerpräsident Bodo Ramelow voraus, der aber selbst weiter recht beliebt ist. Linkspartei bei etwa 14%. Nummer 1 den Umfragen zufolge ist klar die AfD mit etwa 30%, vor der CDU mit 22% und dem BSW mit 18%. Die SPD könnte mit 6-7% wieder knapp in den Landtag kommen. FDP und Grüne liegen mit jeweils 3-4% unter der 5%-Schwelle. Das ist ein bisschen unscharf, aber die Gefahr, dass sie nicht reinkommen, ist in beiden Fällen erheblich. Den Umfragen zufolge wäre es in Thüringen eine große Überraschung, wenn es eine Mehrheit der Sitze ohne BSW geben könnte. Und interessanterweise wirbt das BSW mittlerweile für einen anderen Umgang mit der AfD, in Anführungsstrichen. Eine Koalition wäre eine dicke Überraschung, aber ausschließen lässt sich nicht, dass vielleicht die BSW-Kandidatin in Thüringen Ministerpräsidentin werden könnte.
Jetzt hast du einen kurzen Überflug über alle Prognosen gegeben. Lass uns kurz über die letzten beiden Parteien sprechen, also AfD und BSW. Wie unterscheiden sich diese Parteien von den anderen? Sie werden ja oftmals als populistisch bezeichnet. Passt dieses Etikett zum Beispiel für die AfD?
Klaus, ja, bei Etiketten muss man vorsichtig sein. Die werden ja nie ganz der komplexen Wirklichkeit gerecht. Vor allem werden Etiketten nicht immer von allen Menschen gleich verstanden. Aber wenn dieses Etikett populistische Protestpartei irgendwo passt in Deutschland, dann wohl auf AfD und das BSW. Die AfD begann ja mal als konservative, in gewissem Sinne sogar liberal-konservative Protestpartei, gegründet maßgeblich von Professoren der Volkswirtschaft, gegründet von Professoren aus Protest gegen die Politik in der Eurokrise Ländern wie Griechenland Hilfen zu gewähren. Diese Professoren wollten den Euro in seiner jetzigen Form auflösen. Für den Grexit, also den griechischen Ausschluss aus der Währungsunion, haben sie argumentiert. Oder für einen Nord-Süd-Euro und so weiter. Damit sind sie allerdings samt der ursprünglichen AfD gescheitert. Erstens hatten sie nur einen sehr begrenzten Wählerzuspruch. Zweitens wurden sie von den Tatsachen halt widerlegt. Griechenland hat im Euro die Kurve gekriegt. Wie ja auch Deutschland sich vor 20 Jahren mit der Agenda 2010 im Euro reformiert hatte. Die AfD hat sich dann im Zeitablauf mehrfach gehäutet, ist jedes Mal etwas weiter nach rechts gerückt. Die ursprünglichen Gründer, diese Volkswirtschaftsprofessoren, haben die Partei fast komplett verlassen. Sie haben wohl wie einst Goethes Zauberlehrling die Geister, die sie gerufen hatten, nicht mehr beherrschen können. Im Nachgang der Flüchtlingskrise 2015 gab es dann wieder mehr Zuspruch für die AfD und heute bezeichnet der Verfassungsschutz Teile dieser Partei als gesichert rechtsextrem.
Holger, neben der AfD wird den Meinungsumfragen zufolge auch das erst in diesem Jahr gegründete Bündnis Sarah Wagenknecht am Sonntag viele Stimmen bekommen. Was ist das Besondere an dieser Partei?
BSW ist eine Partei, die wirklich sehr auf eine Person zugeschnitten ist. Das haben wir in vielen anderen Ländern schon gesehen, mit vielen Beispielen. Die Republikaner in den USA sind sehr auf Donald Trump zugeschnitten. In gewissem Sinne ist ja auch die Partei von Präsident Macron in Frankreich sehr auf eine Person zugeschnitten. Also es ist mehr eine Personenpartei. Und Sarah Wagenknecht ist eine Politikerin mit Charisma. Sie war lange Zeit die treibende Kraft in der kommunistischen Plattform, in den SED-Nachfolgeparteien. Und sie hat offenbar erfolgreich eine Art Marktlücke entdeckt im politischen Angebot, nämlich die Mischung aus Skepsis gegenüber Migration, aber einer recht weit linken Sozialpolitik. Damit trifft sie offenbar den Nerv vieler Wähler aus dem, was manche Soziologen das klassische Arbeiter- oder in Anführungsstrichen das kleine Leute-Milieu nennen.
Holger, du hast eben die Ursprünge der AfD aufgeführt. Das waren wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Gründe. Daher die Frage, siehst du heute wirtschaftliche Gründe für das Erstarken dieser beiden Parteien und für die Verluste der Kräfte, die bisher die deutsche Parteienlandschaft geprägt haben?
Klaus, rein wirtschaftliche Gründe stehen nicht unmittelbar im Vordergrund. Die Lage ist ja völlig anders, als sie es in der Endphase der Weimarer Republik war. Damals führte ja die Große Depression 1929 bis 1932 zu einem dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Dieses Elend trieb damals viele verzweifelte Wähler zu den politischen Extremen, vor allem der NSDAP, aber auch der KPD. Heute ist das ja völlig anders. Wir haben Vollbeschäftigung, wir haben einen ausgebauten Sozialstaat. Die Unterschiede im Lebensstandard und im Rentenniveau, die es innerhalb Deutschlands gibt, taugen kaum als Erklärung für die Erfolge der AfD. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass die Lebenshaltungskosten ja in den ländlichen Regionen, die oftmals mehr AfD wählen, geringer sind als in den größeren Städten. Das heißt, die Kaufkraft eines Euro ist in diesen Regionen größer. Heute in gewissem Sinne gibt es eine Art, ja manche sagen Wut, auf vermeintlich abgehobene Eliten, aber nicht eine wirtschaftliche Verzweiflung, wie es sie damals zum Ende der Weimarer Republik gegeben hatte.
Ein interessanter Vergleich. Die aktuelle Wirtschaftslage erklärt die Abkehr vieler Wähler von den traditionellen Parteien also nicht hinreichend. Welche Gründe siehst du denn stattdessen für den Zulauf dieser Parteien, die du ja als populistische Protestparteien bezeichnest? Gibt es nicht vielleicht doch wirtschaftliche Aspekte, zumindest indirekt?
Klaus, ja, indirekt gibt es durchaus auch wirtschaftliche Punkte, die beim Aufstieg der AfD eine Rolle spielen. Da ist oftmals die Sorge vieler Menschen, das Erreichte nicht halten zu können, in einer als unsicher empfundenen Welt voller Umbrüche. Das spielt bei der Wahlentscheidung oftmals wohl eine Rolle. Der wichtigste Grund allerdings, der sich in nahezu allen westlichen Demokratien nachweisen lässt, für den Aufstieg gerade rechtspopulistischer Protestparteien, ist die Demografie. Diese Parteien sind insbesondere dort stark, wo die Bevölkerung zurückgeht und zurückgegangen ist. Der Tante-Emma-Laden macht zu, die Post macht zu, der Bus kommt weniger häufig, Gemeinden werden zusammengelegt. Das nährt vor Ort oftmals ein Gefühl, man sei abgehängt. Obwohl das ja überwiegend nicht die Folge von politischen Entscheidungen ist, sondern schlicht und einfach daher kommt, dass es vor Ort nicht mehr genügend Kunden für den Tante-Emma-Laden gibt. Wobei natürlich indirekt hier auch Wirtschaft eine Rolle spielt. Der Zusammenbruch der ostdeutschen Industrie nach der Wiedervereinigung hat ja neben dem Babymangel und der allgemeinen Landflucht zum Rückgang der Bevölkerung beigetragen. Und es gibt auch einen wohl gewissen Unterschied, der zunimmt im Lebensgefühl der Menschen. Sagen wir mal zwischen der Tochter, die zum Job oder zum Studium nach Jena, Leipzig oder Berlin gezogen ist, und den Eltern, die in der Lausitz, dem Erzgebirge und der Uckermark geblieben sind. Da gibt es ja oftmals ein ziemliches Unverständnis zwischen der Latte Macchiato-Fraktion, wie sie manchmal genannt wird, und denjenigen, die halt eher traditioneller sich ernähren. Wobei in gewissem Sinne dieser Faktor Demografie, den ich herausstelle, sich ja zum Teil selbst verstärkt. Denn je mehr bereits abgewandert sind und je weniger damit vor Ort noch los ist, desto größer ja oft der Drang der jungen Leute, in die urbanen Zentren zu ziehen. Wobei es oftmals etwas mehr die jungen Frauen als die jungen Männer sind, die es aus den ländlicheren Regionen in die urbanen Städte zieht.
Holger, lass uns noch über ein weiteres Phänomen der Prognosen sprechen. Tendenziell ist die Entwicklung der Meinungsumfragen ja in den neuen und alten Bundesländern sehr ähnlich. Aber in den neuen Bundesländern ist diese Tendenz zu den Protestparteien offenbar stärker ausgeprägt. Eine kurze, aber dennoch komplexe Frage, woran könnte das liegen?
Ja, ganz kurz wird die Antwort nicht sein, Klaus. Ich sehe insgesamt vier große Gründe für diesen Ost-West-Unterschied. Zum einen, ganz offensichtlich, in den neuen Bundesländern ist der Anteil der Regionen mit deutlich schrumpfender Bevölkerung höher als in den alten Bundesländern. Und der zweite Grund ist, die Menschen in den neuen Bundesländern haben mit dem Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft ja einen dramatischen Umbruch erlebt, den die Menschen in den alten Bundesländern nicht so durchgemacht haben. Deshalb ist die Sorge vor Verlusten, die Angst vor neuen großen Umbrüchen in den neuen Bundesländern verständlicherweise ausgeprägter. Und diese Sorge bezieht sich jetzt beispielsweise auf Fragen der Geopolitik, auf Fragen der Klimapolitik, auf Fragen der Migration. Und als dritter Grund ist die Bindung an traditionelle Parteien in den neuen Bundesländern halt schwächer als in den alten Bundesländern, wo sie allerdings ja auch erheblich abgenommen hat. Und als vierten Grund kann man wahrscheinlich eine andere Sicht auf Russland anführen. In den neuen Bundesländern haben die Menschen sich ja über 40 Jahre lang gezwungenermaßen mit der Sowjetunion arrangieren müssen. Das könnte in gewissem Sinne eine größere Neigung erklären, sich heute mit Russland zu arrangieren. Allerdings, wie viele Menschen überall, auch im Westen, wird dabei oftmals Russland mit der Sowjetunion gleichgesetzt. Die Ukraine wird dabei oftmals mehr oder weniger übersehen. Russlands Krieg gegen die Ukraine ist ja genau genommen der Angriff des größten Nachfolgestaates der Sowjetunion auf den zweitgrößten dieser Nachfolgestaaten, wobei im Zweiten Weltkrieg die Gebiete der Ukraine ja noch mehr gelitten hatten als die meisten Gebiete in Russland selbst. Also all die vier Gründe, die ich hier genannt habe, das sind keine grundsätzlichen Unterschiede zwischen Ost und West, es sind nur einige Merkmale, die in den neuen Bundesländern ausgeprägter sind als in den alten Bundesländern.
Holger, du hast gerade das Thema Migration angesprochen, ein wichtiges und oftmals ja auch emotional aufgeladenes Thema. Einerseits spielt Skepsis gegenüber Migration für die AfD und in etwas geringerem Maße offenbar auch für das BSW eine erhebliche Rolle. Andererseits sagen fast alle Fachleute, dass Deutschland angesichts des Mangels an eigenem Nachwuchs auf qualifizierte Einwanderung angewiesen ist. Wie siehst du als Ökonom dieses Spannungsverhältnis?
Klaus, es ist ja eigentlich ziemlich klar. Wir müssen unterscheiden zwischen den Einwanderern, die wir einladen, und solchen, die ohne Einladung kommen. Problematisch ist vor allem die unkontrollierte Einwanderung, einschließlich dieses Gefühls, es sei nicht unter Kontrolle. Das ist politisch, sozial, aber auch wirtschaftlich problematisch. Einwanderung sollte halt möglichst gesteuert und kontrolliert sein. Aber letztlich ist es eindeutig, ohne Einwanderer droht unserer alternden Gesellschaft ein erheblicher Verlust an Wohlstand. Die Skepsis gegenüber Einwanderern ist ja oftmals besonders ausgeprägt in Gebieten, in denen es vergleichsweise wenige davon gibt. Und gerade die Skeptiker sollten sich ab und zu mal fragen, wer sie im Alter denn dereinst pflegen wird, gerade in den Gebieten, aus denen ja viele junge Leute abgewandert sind. Gerade im Bereich Gesundheitswesen, Pflege sehen wir es in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, beispielsweise in Großbritannien, dass es ohne Einwanderer praktisch nicht geht, die Versorgung so aufrechtzuerhalten, wie es sinnvoll und wünschenswert ist.
Lass uns jetzt den Bogen wieder ein bisschen zurück zur Wirtschaft finden. Es handelt sich ja um Landtagswahlen. Könnten die Ergebnisse deiner Meinung nach Auswirkungen auf die Wirtschaft dieser Bundesländer haben?
Die direkten Auswirkungen, Klaus, sind wahrscheinlich gering. Die Landesregierungen haben ja nur wenige Stellschrauben, die unmittelbar die Qualität eines Bundeslandes als Investitionsstandort betreffen. Auf Dauer natürlich schon, beispielsweise über die Bildungs- und Schulpolitik oder über andere Standortbedingungen für Unternehmen vor Ort. Und es gibt die gewisse Sorge, viele Unternehmen und Wirtschaftsverbände haben ja gewarnt vor einem Imageverlust ihrer Regionen, wenn rechtspopulistische, einwanderungsskeptische Parteien wie die AfD allzu stark werden. Das könnte gerade ausländische Investoren und ausländische Fachkräfte abschrecken. Also auf Dauer könnten die Wahlergebnisse schon einen gewissen Einfluss haben auf das wirtschaftliche Wohlergehen dieser Region, auch wenn der unmittelbare Einfluss auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten zunächst einmal relativ gering sein dürfte.
Wenn man den Umfragen Glauben schenken kann, könnte es schwer werden, in Sachsen und Thüringen neue Landesregierungen zu bilden. Sogar CDU und SPD schließen eine Zusammenarbeit mit dem BSW nicht aus. Wenn es dazu käme, hätte das deiner Meinung nach Folgen für die Bundespolitik?
Nun, zum einen wird es mit großer Wahrscheinlichkeit nach den Wahlen eine erhebliche Diskussion geben in Deutschland über die Folgen dieser Wahlergebnisse. Aber einen direkten Einfluss auf die Bundespolitik wird es wahrscheinlich kaum geben. Thüringen und Sachsen haben im Bundesrat beispielsweise jeweils 4 von 69 Sitzen. Da ist der Einfluss gering, aber natürlich nicht null. Außerdem, bei Fachkonferenzen der Ministerpräsidenten oder Länderminister ist gelegentlich Einstimmigkeit notwendig. Das könnte natürlich eine BSW-beeinflusste Landesregierung hier und da mal verhindern. Das kann in einigen Bereichen die praktische Zusammenarbeit der Bundesländer stören. Wir erinnern uns an den Extremfall, nämlich dass Ministerpräsidenten während der Corona-Krise in der Ministerpräsidentenkonferenz eine große Rolle spielten. Also es kann Situationen geben, in denen fehlende Einstimmigkeit oder Unterschiede zwischen den Bundesländern dann doch einmal gewisse Auswirkungen haben. Aber alles in allem, der direkte Einfluss der Bundesländer auf die Wirtschafts-, Finanz-, Außen- und Sicherheitspolitik hält sich in engen Grenzen.
Holger, vor der Sommerpause hast du hier im Podcast gesagt, dass du vorgezogene Neuwahlen zum Bundestag für unwahrscheinlich hältst, selbst wenn die Parteien der Ampelregierung bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am Sonntag und in Brandenburg 3 Wochen später schlecht abschneiden sollten. Bleibst du bei dieser Aussage?
Klaus, ja, es ruckelt erheblich in der Ampelkoalition. Von Übergangsregierung war mal die Rede, aber es bleibt dabei. Keine der 3 Parteien dürfte ein Interesse an vorgezogenen Neuwahlen haben. Sie würden wahrscheinlich alle 3 verlieren. Und Bundeskanzler Scholz ist wahrscheinlich etwas anders gestrickt als sein Vorgänger Schröder, der ja nach der verlorenen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2005 frühzeitige Neuwahlen durchgesetzt hatte, die er dann zwar knapper als erwartet, aber eben doch verlor. Und ich denke, Scholz ist auch anders gestrickt als der französische Präsident Macron, der nach einer großen Schlappe bei der Europawahl im Juni ja ebenfalls vorzeitige Parlamentswahlen angesetzt hatte und jetzt mit den Folgen leben muss. Also ich denke, die Ampelregierung wird bis zur nächsten regulären Bundestagswahl Ende September nächsten Jahres durchhalten, wobei es durchaus Möglichkeiten gibt, dass sich in der Politik einiges bewegt. Vielleicht jetzt doch etwas in der Asyl- und Migrationspolitik. Und die Wachstumsinitiative, die die Ampelregierung ja Anfang Juli vorgelegt hat, davon wird wahrscheinlich in den kommenden Wochen und Monaten vieles durchs Parlament gehen. Und das ist insgesamt eine Bewegung in die richtige Richtung. Insgesamt erwarte ich also in Deutschland eine leichte Bewegung in der Politik, alles in allem wohl in die richtige Richtung, aber ich erwarte keinen grundlegenden Wechsel, das ist vor Neuwahlen nicht möglich und ich erwarte, dass die jetzige Regierung, die Ampelregierung gelegentlich mehr schlecht als recht, aber doch bis zum Ende ihrer Amtszeit durchhält.
Danke Holger, damit kommen wir zum Ende unseres heutigen Podcasts. In der kommenden Woche legen wir den Schwerpunkt erneut auf die Politik, diesmal allerdings mit Blick auf die USA. In einem Politik-Spezial begrüßen wir als externen Gast Julius van der Laar bei uns im Podcast. Julius ist seit rund 2 Jahrzehnten als Kampagnen- und Strategieberater international im Einsatz, beispielsweise für Barack Obama in den beiden Wahlkämpfen um die Präsidentschaft 2008 und 2012. Diesmal heißt es Trump oder Harris. Die heiße Phase des Wahlkampfs hat begonnen. Es wird sicher einiges zu sprechen geben und wir freuen uns, wenn Sie uns dann wieder zuhören. Vielen Dank für Ihr heutiges Interesse. Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.